先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club, heute mit unserem Gast von gegenüber, Dirk Quartflieg, auf den wir uns freuen. Ich sage nochmal an, dass es eine Bar gibt, an der man auch währenddessen sich Getränke holen kann. Das ist extra so gedacht. Und jetzt fangen wir dann an mit dem Gespräch, das sich die erste Dreiviertelstunde hier oben abspielt, und dann geben wir auch gerne das Mikrofon ins Publikum.
Genau, und wir zeichnen die ganze Sache dann auch auf Podcast auf, also insofern ist es wirklich wichtig, da reinzusprechen, weil sie dann besser aufgenommen werden können. Ja, ich möchte unseren Gast kurz vorstellen. Herr Quartflieg, Professor Quartflieg, studierte Philosophie und Sozialwissenschaften, wurde promoviert in Bremen mit einer Arbeit über Hegel und Wittgenstein und Derrida, war dann auf der langen Tour wissenschaftlicher Mitarbeiter, Gastprofessor und so weiter. Ich hoffe, Sie verstehen mich trotz der Säuberungsaktion. Und ist seit 2015 Professor für Kulturphilosophie und Theorie hier in Leipzig. Schön, dass Sie bei uns sind. Er hat natürlich auch eine Menge Forschungsprojekte, die er betreut. Und heute werden wir über seine Habilitationsschrift, wahrscheinlich eine veränderte Form davon, reden. Und zwar heißt das Buch Vom Geist der Sache zur Kritik der Verdinglichung. Ist bei Campus dieses Jahr erschienen. Umfasst etwa 400 Seiten, 4 Teile. Im ersten Kapitel geht es um die Kritik der Verdinglichung, im zweiten vor allen Dingen, das ist ein Hegel-Kapitel, das dritte ist dann eine Auseinandersetzung mit der Gabentheorie von Marcel Mauss, und zum Schluss kommen dann ganz illustre Kandidaten auch noch zu Wort, von Heidegger über Hannah Arendt, Marcuse, Benjamin und auch die neuere Literatur. Ja, meine erste Frage wäre, These und Ziel Ihres Buches ist ja eine sozial-integrative Kraft, also eine positive Kraft vom Ding oder der Sache aufzuzeigen. Warum ist das überhaupt wichtig?
Erstmal vielen Dank für die Einladung und dass Sie und du dir die Mühe gemacht hast, dieses Buch zu lesen. Wir hatten eben schon kurz darüber gesprochen. Es ist vielleicht undankbar, darüber zu diskutieren, weil es tatsächlich erstmal auch eine Habilitationsschrift ist, in der man auch etwas zeigt, dass man eine gewisse Tradition beherrscht, und die großen Thesen kommen dann tatsächlich erst zum Schluss und sehr schnell. Der Hintergrund ist, kann man sagen, ist mindestens ein zweifacher. Also der eine Hintergrund ist der, dass tatsächlich so, wie ich das in dem ersten Teil versuche darzustellen, dass es innerhalb der kritischen Theorie meines Erachtens ungefähr ab Habermas, wenn man das mal auf eine Chronologie aufträgt, etwas gibt, was man als ein Vergessen dieser dinglichen Dimension und der Auseinandersetzung einfach damit zu tun hat, weil dort dann intersubjektive Verhältnisse einfach als der Ort oder der Gegenstand so stark in den Fokus treten, auf den sich kritische Theorie beruft, auch normativ beruft, nicht, um Kriterien zu finden, dass die Auseinandersetzung mit der Natur oder mit den Dingen, und für mich ist Adorno dann der Stichwortgeber, nicht dieses, was ich öfters dann auch immer mal wieder so emblematisch anzitiere, in der negativen Dialektik kommt dieser Satz, die Liebe zu den Dingen, die dort eine ganz andere Rolle offenbar spielt in dem, wie sich kritische Theorie selber versteht und worauf sie sich beruft. Gar nicht als Gegenstand der Kritik, sondern eher, was sie in den Blick nimmt, um normative Maßstäbe der Kritik zu gewinnen. Also das ist sicherlich der eine Hintergrund, nicht, dass man innerhalb der kritischen Theorie feststellt, dass es eine Tradition gab oder einen Anfang gab, in dem nicht nur zwischenmenschliche Beziehungen in den Blick genommen worden sind, wenn man sich gefragt hat, worauf beziehen wir uns eigentlich, wenn wir Kritik üben, was sind eigentlich positive Rückzugsgebiete, sondern auch eben Beziehungen zur Natur oder zu den Dingen. Also das verschwindet irgendwie, und das war sicherlich einer der Befunde, die mich interessiert hat, und ob dort nicht etwas zu holen ist, was vielleicht die neuere kritische Theorie nicht mehr ganz einholen kann oder aus dem Blick verliert. Und die andere ist eher tatsächlich vielleicht auch eher eine kulturwissenschaftliche oder soziologische Beobachtung, und da bin ich auf keinen Fall alleine mit, nämlich dass es auch in den neueren kulturwissenschaftlichen Theorien, sozialwissenschaftlichen Theorien, auch in der Philosophie eine Art Rückkehr gibt zu den Dingen, nicht? Also es gibt verschiedene Publikationen, wenn man die letzten 20 Jahre mal anguckt, in dem von neuem Materialismus die Rede ist, die Rückkehr der Dinge und so weiter. Also dass es gibt auch durchaus eher auf dieser Ebene der Sozialwissenschaften, der Kulturwissenschaften eine neue Aufmerksamkeit für die Dimension des Dings. Und daran hat mich auch, also das finde ich auch einfach erstmal interessant und spannend, dass es tatsächlich sowas gibt wie eine Rückkehr, dann Wiederbesinnung auf die Dinge. Und dort, das habe ich nur im letzten Kapitel nur mal kurz angesprochen in diesem Buch, aber das ist sicherlich auch mit einer der Hintergründe, vor dem das geschrieben ist, dass es dort, glaube ich, nach wie vor noch auch eine Suche danach gibt, was macht man einfach erstmal mit dem Befund oder mit dem Wunsch, dass man jetzt mit den Dingen und den Gegenständen anders umgeht. Und eine Schwierigkeit besteht, das finde ich, hat Daniel Miller, ein britischer Kulturwissenschaftler, ziemlich früh schon in den 80er Jahren festgestellt. Also eine Sache, die irgendwie zu einfach ist, ist, dass man die Dinge einfach nur als Ausdruck menschlicher Beziehungen nimmt. Dann sind sie nur ein Spiegel. Und dann nimmt man die eigentlich nur als eben als ein Zeichen und nimmt sie aber eigentlich gar nicht mehr in ihrer Eigentümlichkeit wahr. Und das war sicherlich mit einer der, also der zweite der vielen Hintergründe, die so ein Buch haben kann, dass ich mich gefragt habe, wie kann man diesen Status der Dinge oder der Sachen anders denken, stärker denken, als sie einfach nur zum Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse zu machen, sodass es am Ende doch nur um zwischenmenschliche, im alten Sinne, Verhältnisse gibt, die sich dann eben in den Dingen auch irgendwie spiegeln. Nicht? Dann würde man, glaube ich, der Bedeutung der Dinge auch nicht als solches gerecht, sondern man macht sie eben nur zum Ausdruck von etwas anderem. Also sie sind ein Zeichen von einer Bedeutung, die woanders her, nämlich aus zwischenmenschlichen Beziehungen kommt. Das ist,
okay,
ganz kurz sagen kann, das waren also so zwei dann, große Hintergründe.
Bevor wir dann die grünen Wiesen dieser letzten 100 Seiten betreten, wo dann auch vieles ausprobiert wird und wo Kulturwissenschaft vorkommt, müssen wir erstmal durch die steinigen Wüsten der ersten 300 Seiten gehen, die reine Philosophie sind, ja, und die mit einer Art vatermörderischer Energie vorangehen. Ja. Da wird die Auseinandersetzung mit philosophischen Positionen ganz offensichtlich genährt von einer gewissen, ich meine das jetzt positiv, Verzweiflung über Dinge, die einem beim Durchdenken gesellschaftlicher Zusammenhänge entwischen oder entgehen. Und das ist also dann sehr spannend zu sehen, aber ich wollte gerade jetzt nochmal nachfragen, dieser Anfang, also das Buch ist ja von Dirk Quartflieg und das hat einen Anfang und das hat 100 Seiten. Davor, dieser Anfang, dieses erste Kapitel hat 100 Seiten, alle Kapitel haben 100 Seiten, ja. Es sind vier. Und aber vor diesem Anfang von Dirk Quartflieg kommt noch jemand anders zu Wort, nämlich Axel Honneth. Und der sagt uns ungefähr, dass es jetzt 400 Seiten gibt und dass da Dirk Quartflieg dann redet. Und da denke ich mal, das ist ein komischer, so ein lobendes Ding da vorne weg und so. Und dann war ich ganz interessiert zu erfahren, dass gerade Herr Honneth ziemlich in seine Schranken verwiesen wird. Ja? Also da kommt er genau wie Habermas vor, als einige dieser ja auch sehr komplexen Vertreter, also sehr verschiedenen Vertreter der Frankfurter Schule. Und sie werden geprüft und für nicht wirklich standhaft befunden und dann in ihre Ecke gesteckt, durchaus mit differenzierten Vokabeln. Es geht hier nicht um jemanden in die Ecke stellen. Es geht hier um sozusagen, aber es geht schon auch um Defizit aufweisen. Da ist etwas nicht präsent geblieben, was ja mal reinkam, Hegel, Marx und so weiter. Warum hast du nicht gleich diese grünen Wiesen betreten und darüber nachgedacht, was man dem Ding noch alles Gutes andichten könnte und stattdessen sozusagen diesen Geröllberg erstmal da angefasst? Ich fand das sehr beeindruckend.
Ey, danke, das ist ein beeindruckender Geröllberg, damit kann ich ganz gut leben. Es ist natürlich auch so ein bisschen die Ausstellung, wie man dahin kommt, nicht? Also wie man auf diese grünen Wiesen kommt. Und die Gefahr besteht, glaube ich, wenn ich es jetzt von hinten her lese, könnte ich sagen, nicht klar, warum hast du nicht sofort angefangen und gesagt, wie man es richtig macht? Aber das hat natürlich was damit zu tun, was Philosophie tut, erstmal vor allem sich der eigenen Tradition, der eigenen Grundlagen nochmal versichern. Worauf steht man eigentlich? Was gibt es eigentlich? Wo ist vielleicht etwas unausgegolten geblieben oder Pfade eröffnet, die man weitergehen kann? Weil man sonst eben, glaube ich, tatsächlich genau da landet, was Miller eben schon in den 80er Jahren, der hat das Problem gesehen, aber keine richtige Lösung dafür nicht.
Miller kommt auf den letzten 400
ich Seiten weiß.
Vor. Ja? Jetzt, mal,
aber willst du jetzt den Vatermörder am Anfang
nein,
wissen?
Nein, was oder? Du gerade gesagt hast, ist ja sehr pädagogisch. Man muss erst mal gucken, wo ist überhaupt der Einsatzpunkt. Ja? Und das finde ich tatsächlich jetzt Geröll und Wüste und so weiter, alles gut und Logik und Philosophie, aber tatsächlich einen interessanten Punkt, den ich nachfragen möchte. Was genau ist der Einsatzpunkt, vielleicht auch tatsächlich historisch gesehen, wann ist dir das aufgefallen, dass da was fehlt?
Du meinst jetzt mir selber in der Arbeit?
Weil die ersten 100 Seiten liest man.
Ich dachte, wir können noch ein bisschen drum herum reden. So ein Buch hat ja immer zwei Geschichten. Und die eine Geschichte ist die, die man nachher erzählt, die das Buch selber erzählt. Nicht versucht, eine bestimmte Kohärenz von einem Argument aufzustellen. Und die andere Geschichte ist die, wie das Buch entstanden ist. Und das Buch ist anders entstanden. Das Buch ist ja nicht, also ist nicht so entstanden, wie ich vermute, die meisten Bücher nicht so entstehen, dass man die erste Seite aufschlägt oder das leere Blatt öffnet und eine Einleitung schreibt, ein erstes Kapitel schreibt, ein zweites Kapitel, sondern man geht vor und zurück. Und die erste, also das erste Buch oder das erste Projekt war ein Projekt, was Hegel und Marcel Mauss zusammenbringen sollte. Und zwar über den Anerkennungsbegriff. Es war viel näher an Hornet dran und es war eine viel stärkere Auseinandersetzung mit der Frage, wie soziale Anerkennung auch anders gedacht werden kann, als das in diesem sehr symmetrischen, sehr harmonischen Modell, was man Axel Hornet unterstellen kann. Und da hatte ich die Intuition, dass der frühe Hegel zusammen mit Marcel Mauss uns eine Möglichkeit gibt, Anerkennung nochmal ganz anders zu denken, auch da schon mit der Intuition, dass bei Mauss eben die Gabe als ein Objekt plötzlich als eine dritte Instanz in dieses intersubjektive Beziehung kommt, die daraus keine einfache, reziproke, symmetrische Form der Anerkennung werden lässt, sondern da ist was, eine höhere Instanz drin. Und während ich das bearbeitet habe, ist mir aufgefallen, dass ich diese Anerkennung, die Frage der Anerkennung immer uninteressanter fand und die Frage des Dings immer interessanter. Und dann stellt man fest, gut, was macht man jetzt damit, mit dieser Feststellung, dass das Soziale in irgendeiner Weise durch ein Ding vermittelt ist. Und dann fällt einem, wenn man aus der Frankfurter Schule so ein bisschen kommt oder sich da verortet, fallen einem zunächst mal die kritischen Punkte ein. Nicht, dass Verdinglichung etwas ist, was normalerweise als etwas wahrgenommen wird, was sozial defizitär ist. Und mir fiel auf, ich mache gerade das Gegenteil. Ich sage gerade, versuche gerade mit Hegel und Marcel Mauss zu sagen, dass eine bestimmte Form der dinglichen Vermittlung eigentlich etwas ist, was sozialen Beziehungen inhärent ist oder sogar soziale Beziehungen vermitteln kann. Und so hat sich dann das Buch eher von der Mitte her neu zusammengesetzt, dass ich dann gedacht habe, gut, jetzt, wenn man das so macht, dann musst du vorher mal sagen, wie du es denn mit der Verdinglichung hältst. Und da wurde dann Adorno klarerweise zum Stichwortgeber, der schon sehr früh gesehen hat, dass so ein ganz einfacher Verdinglichungskritik, die alle Formen, alle Beziehungen zum Ding als etwas Defizitäres oder eben nicht sozial wahrnimmt, dass die zu kurz greift. Und habe dann versucht, dies als Sprungbrett zu nehmen, um zu sagen, das ist jetzt mehr als nur ein Befund, den man bei Hegel und Marcel Mauss findet, sondern das hat was zu tun auch mit der Selbstverständnis von kritischer Theorie, mit Verdinglichungskritik steht in einer gewissen Konstellation mit was heißt eigentlich Materialismus und so weiter. Das ist sozusagen die anekdotische Geschichte von dem Buch.
Du darfst gleich. Das wäre sozusagen auch gleich die Antwort auf die Frage, die ich gestellt hätte, wenn sie jetzt nicht schon beantwortet worden wäre. Und zwar, warum dieses Buch nicht chronologisch aufgebaut ist, sondern sozusagen seinen Anfangspunkt woanders gesucht hat. Also sie spielen ja virtuos in der Klaviatur der Entfremdungstheorien da picken sie sich immer mal was raus es läuft nicht chronologisch ab. Also es ist auch nicht nur sozusagen die Frankfurter Schule oder die kritische Theorie, die dann sozusagen den Startpunkt gibt, sondern später holen sie ja auch nochmal die Vertragstheorie wieder mit Rousseau rein. Also das springt dann auch ein bisschen hin und her. Trotzdem scheint Hegel eine ganz große Rolle zu spielen. Was macht Hegel denn da so besonders interessant mit, Sie übertiteln ja das Kapitel auch, sich zum Ding machen. Was soll denn das heißen? Also im Unterschied zu Marcel Mauss, der dann eben sagt, sich selbst geben im oder verschenken oder in der Art, also sich selbst verdinglichen in der Gabe. Wo ist da der Unterschied? Warum ist das beides so interessant?
Das sind große Fragen, die auf 200 Seiten, ich versuche sie schnell zu beantworten. Hegel ist auf jeden Fall einer derjenigen, glaube ich, der Denker, von denen ich jetzt auch erstmal sagen würde, dass zumindest ich in diesem Horizont stehe oder wenn ich das breiter machen würde, würde ich sagen, die Philosophie oder unser Denken generell auch gegenwärtig steht immer noch im Horizont von Hegel. Deshalb behandle ich den gleichsam wie einen Zeitgenossen, auch wenn er über 200 Jahre zurückliegt. Weil er immer noch eine Herausforderung darstellt. Und diese Herausforderung habe ich an der Stelle aufgenommen, wo er in den frühen Schriften, das sind ja sozusagen eher apokryphe Schriften, die ich da von Hegel angucke, Vorlesungsmitschriften, die erst relativ spät ediert worden sind und die so als Vorform der Rechtsphilosophie gelten, also sozusagen der Gesellschaftstheorie von Hegel, wenn man so möchte. Und warum ich die genommen habe, ist, weil dort eben diese eigentümliche Formulierung sich zum Ding machen auftaucht. Und zwar nicht nur einmal, und zwar nicht nur im Zusammenhang dort, wo man es vermuten würde, nämlich wenn man zurückguckt von Lukács und Marx an der Stelle, wenn es um die abstrakte Arbeitsteilung geht, sondern auch in Zusammenhängen, wo man das erstmal, wo es rätselhaft ist, nämlich zum Beispiel, wie man ein Gedächtnis ausbildet. Also Hegel spricht davon, dass das Gedächtnis bildet sich durch er benutzt dann auch den Arbeitsbegriff, ist eine saure Arbeit des sich zum Dinge machens. Und irgendwie hat man den starken Eindruck, dass das, oder es ist relativ klar, dass das bei Hegel nicht negativ gemeint ist, sondern dass es eine Art notwendige Form ist der Veräußerung des nach außen Tragens, des Festwerdens, durch die ganz basale Sachen wie Denken funktionieren. Wenn Denken irgendetwas ist, was sich auf Worte zurückberuft und Worte irgendwas sind, die nicht einfach sich jeden Moment ändern, sondern auf die man sich zurückberufen kann, weil man sie im Gedächtnis hat, nicht weil man sie in irgendeiner Weise Sprache aufgespeichert ist, dann merkt man, wie fundamental bei Hegel diese Idee des sich zum Dingemachens gedacht ist, nämlich nicht nur als etwas, was auf der Ebene abstrakter Arbeitsteilung also in der Entäußerung durch Werkzeuge in der realen Welt, dort spricht er auch vom sich zum Dingemachen, aber eben auch auf so einer sehr fundamentalen Weise des Denkens und wie überhaupt Denken sich bilden kann. Und die
Also ist das deine Inspiration? Würdest du so weit gehen, sagen, das ist etwas, was für dich auch gewissermaßen total unverlierbar ist? Weil
unverlierbar weiß ich nicht. Ja. Also eine Inspiration auf jeden Fall. Und weil es so eine Hegel selber, du hast es ja mit der Geröllhalde, gerade dieser Text ist eine Geröllhalde. Also viele Sachen, das ist ein Text, der geschrieben worden von Hegel als Vorlesungs, noch nicht mal Mitschriften, sondern Vorbereitung für eigene Vorlesungen. Diese Texte sind nicht für die Veröffentlichung gemacht, sie sind also in einer alten Sprache geschrieben und die Sätze sind nicht ausformuliert. Und das heißt, es stellt so eine Herausforderung dar. Das macht es auch natürlich spannend, damit zu arbeiten, weil es ist noch nicht so alles so stark beackert oder interpretiert.
Aber da will ich jetzt noch mal verstärken, wenn man sozusagen bei Hegel das so herausoperieren muss, wie du das da sehr sorgfältig tust, wenn man das bei Mauss, der ein ja kein Philosoph ist eigentlich, oder sagen wir mal, der sehr viel beschreibende Dinge begreift, die ganz erfreulicherweise dann am Ende auch gewürdigt werden, aber erst ganz am Ende. Wenn das so wenige Spuren sind, ja, die uns wirklich zum Ding führen oder zu einem Begreifen des Dinges, kann man da nicht umgekehrt den Verdacht haben, das ist vielleicht notwendigerweise an die Seite getan, sage ich jetzt mal so, oder du hast vorhin gesagt, Adorno sei zu kurz gesprungen oder so ähnlich, ja? Hat er das aus Versehen gemacht oder ist nicht eigentlich das alles überlagernde Thema der zwischenmenschlichen, gesellschaftlichen Beziehungen so stark, dass man, frage ich jetzt wirklich, die Dinge aus dem Blick verlieren muss, weil sich daran, mal mit Ausnahme der Kunst, wirklich nicht viel denken lässt? Also der Befund, den du auf den ersten 300 Seiten bringst, ist, in der kritischen Theorie gibt es das Stichwort der Verdinglichung, von Lukács in die Frankfurter Schule gekommen und so weiter. Da gibt es ein Denken mit diesem Wort, mit diesem Begriff, mit diesem Problem, aber es hört dann auch auf. Und dann gibt es Hegel, der das sehr kostbar, kryptisch irgendwo formuliert hat. Da muss man sehr viel arbeiten, um das herauszufinden. Und das führt eigentlich nicht weiter, auch bei Hegel nicht. Also der späte Hegel, den besprichst du dann auch nicht. Und dann Marcel Mauss, der hat das klarerweise, das ist sein Ding, das Ding. Ja. Dann kommen am Ende des Mauss-Kapitels so Sachen wie Mauss stimmt mit Hegel darin überein, das und so weiter. Das ist jetzt aber sozusagen die quadfliegsche Nachmittagsteegesellschaft, die da sitzt. Ja? Denn Mauss hat nicht gesagt, ich stimme mit Hegel überein, sondern in der Konstruktion, die hier vorgelegt wird und die ja etwas beweisen will, da gibt es eine Übereinstimmung oder eine Nähe von Hegel und von Mauss, so weit auseinander, die chronologisch und auch sonst wie liegen mögen. Das sind doch alarmierende Befunde, ja? Dass man... deswegen sage ich, sind ja 300 Seiten wirklich Geröllberge, die man hier abtragen muss, um dieses, das wird ja fast zu einem kostbaren Gedanken, dieses Ding. Es zieht sich gewissermaßen. Ist dir das nicht auch so vorgekommen oder ist das jetzt nur mein Leseeindruck?
Naja, du zwingst mich jetzt dazu, was mir irgendwie unangenehm ist, die eigenen Sachen so stark zu machen. Klar, also ich bin sofort bereit zu sagen, ja, das hätte man sich alles sparen können und man kann den Schluss lesen. Aber das eine ist natürlich, dass auf dem Weg sehr viel passiert, was jetzt vielleicht nicht unbedingt auf die sofort eine Antwort gibt auf die Frage, was ist eigentlich mit dem Ding? Sondern was ja unterwegs passiert ist, ich schlage vor, Hegel materialistisch zu lesen. Also dadurch, dass ich dieses sich zum Dinge machen so stark mache, versuche ich ja was, nämlich Hegel wieder aus diesem Vorwurf des absoluten Idealismus rauszuholen, zu sagen, guck doch mal dahin. Hegel hat ein Entäußerungsmodell, was den gesamten Begriff des Geistes in eine Beziehung zur Natur und zur Äußerlichkeit stellt, die nicht einfach in einer Hierarchie steht von, als sei das Denken alles oder der Geist alles und die Natur nur abgeleitet oder sozusagen nur Produkt des Geistes. Im Gegenteil, nicht? Der Geist kann nur als Entäußerter, kann nur als, wenn er sich zum Dinge macht, real, wirklich werden. Das wäre sicher die starke These, die jetzt unabhängig davon dass man sofort eine Antwort auf die Frage bekommt, nicht, also was bedeutet das denn jetzt für unser normales Zusammenleben, sondern damit wird ja auch nochmal eine ganz andere Form der Einordnung von Hegel und dessen, was dort passiert, nämlich eine materialistische Gesellschaftstheorie, die Materialismus aber jetzt so eben nicht, wie wir das vielleicht auch mittlerweile immer einfach wahnsinnig verkürzt, nicht, dass wir Materialismus verbinden mit alles geht um Produktion im Sinne von Reproduktion. Aber umgekehrt kann man ja, was ich glaube ich hätte stärker noch machen müssen am Schluss, kann man damit Marx auch wieder retten. Damit kannst du ja eine neue Lektüre auch von Marx anleiten und sagen, nicht es geht nicht nur bei Marx um Produktion in diesem engeren Sinne, sondern wenn man das sich nochmal genauer anguckt, hat Produktion für Marx einen viel breiteren eine breitere Form von Wirklichwerden und Veräußerung. Und der ganze Gattungsbegriff bei Marx zum Beispiel, den kann man aus einer bestimmten anthropologischen Verengung rausholen und so weiter. Ich will, der Moos immer hinten überfällt, möchte ich das doch
genau.
noch den.
Warum ist der Tausch so wichtig? Weil das ist für dich doch auch wichtig: Tausch. Und das ist eben nicht gesellschaftliche Produktion. Und ich hatte, deswegen war ich so erstaunt, dass man den Marx irgendwie retten soll, ja. Ich dachte, dass du kontrastierst den Moos mit dieser Idee, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen durch Geben von Dingen bestimmt sind und dass dieses Geben von Dingen sich zwar auch in einer kapitalistischen Gesellschaft mit Warenproduktion und Warentausch erklären lässt, aber eben nicht restlos darin aufgeht. War das nicht so? Also ist nicht der Tausch auch etwas, so hat er was Utopisches, sage ich jetzt mal?
Ja und nein. Also ich würde ja sagen, dass Marx recht hat. Dass es in der kapitalistischen Gesellschaft dieses Moment des Tausches gar nicht mehr wahrgenommen werden kann. Also so gesehen, ich kritisiere Marx am Schluss oder einen bestimmten Marx oder eine bestimmte Marx-Lektüre dadurch, und auch das schlägt in eine Kerbe, die schon sehr oft geschlagen worden ist, dass es eine Verengung auf den Begriff der Arbeit gibt, vor allem im Sinne von, was heißt Nicht-Entfremdung, eine nicht entfremdete Arbeit, nicht der Tausch. Es gibt bei Marx eigentlich keinen wirklich positiven Begriff des Tausches oder dass er irgendwie in der Weise mal auftauchen würde, dass Marx sagen würde, wir müssen mal anders tauschen oder wir müssen irgendwie uns auf den Tausch besinnen. Das kommt eigentlich nicht vor, sondern der Tausch wird eher immer stiefmütterlich behandelt als etwas, bei dem Marx auch sagt, hier stellen sich die Dinge auf die Hinterbeine, nehmen Oberhand, werden naturalisiert, werden sozusagen als zweite Natur, es wird nicht mehr erkannt, woher sie ihren Wert haben und so weiter. Aber umgekehrt, glaube ich, wenn man die Brille von Hegel und Moos aufzieht, dann kann man dem Tausch doch noch etwas abgewinnen oder man kann umgekehrt ein Argument machen, was auch Habermas in den 70er Jahren schon gemacht hat und gesagt hat, die Auseinandersetzung mit der dinglichen Welt alleine liefert uns keine Kriterien für das Soziale. Also Arbeit, wenn man Arbeit so versteht, dass es nur darum geht, eine nicht entfremdete Form der Arbeit zu finden, dann haben wir ein Handlungsmodell, was zunächst auf Subjekte und Dinge oder Natur zielt. Und es ist nicht, sagen wir mal vorsichtig, also Habermas sagt dann, das geht nicht, deshalb brauchen wir eine andere Form von, nämlich intersubjektive Interaktion. Also er stellt den Schalter, glaube ich, zu weit um. Aber er hat in dem Punkt, glaube ich, recht, dass Marx an der Stelle zumindest, sagen wir mal, etwas dunkel ist. Und mein Vorschlag wäre eher dieses, sich zu fragen, inwieweit eigentlich der Umgang mit den Dingen oder das Entäußerung in der Welt ein soziales Moment hat. Und der Tausch wäre jetzt, das nehme ich erstmal schlicht bei Hegel auf, diese Idee, dass der Tausch des Moment der Anerkennung, dort taucht eben bei Hegel das, die Anerkennung auf, in der eine Vermittlung stattfindet zwischen dem individuellen Willen und dem allgemeinen Willen. Wir tauschen nämlich etwas aus, was ich gebe dir etwas in dieser ganz basalen Form. Ich gebe dir etwas, was ich gar nicht haben will, nämlich du haben willst. Und ich kriege von dir etwas, was ich haben will und was du nicht haben willst. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Willen, die auf unterschiedliche Sachen zielen. Und die sind aber doch so vermittelt, dass sie sozusagen übereinkommen. Also wir haben in der Tauschstruktur, einfach nur in der Logik dieser Handlungsweise, können zwei Willen, die was anderes wollen, miteinander vermittelt sein. Dass sie miteinander etwas tun, obwohl sie was anderes wollen. Also ihr Wille auf ein anderes Objekt geht. Das war einfach nur der Grundgedanke, den ich von Hegel aufgenommen habe und dann bei Moos weiterverfolgt habe, um zu zeigen, dass Moos anhand von ethnologischen Materialien zeigen kann, dass es ganze Sozialsysteme gibt, die auf diesem Prinzip aufruhen. Und das ist erstmal, hat Moos auch eine starke Funktion der Irritation, und so lese ich ja auch Moos selber, nicht, dass Moos uns mit Materialien konfrontiert, die uns irritieren. weil sie anders sind. Nicht, weil es Gesellschaften sind, Kulturen sind, die zum Teil auch gar nicht mehr existieren, aber die wir ganz schwer nur verstehen, weil sie in unseren Begrifflichkeiten nicht aufgehen. Sie gehen vor allem in unseren ökonomischen Vorstellungen nicht auf. Es werden Sachen getauscht, die sind nutzlos. Es wird so getauscht, dass man immer mehr gibt, als man bekommt. Nicht alles das sind Sachen, die kennen wir höchstens noch im privaten Bereich, wenn man jemanden zum Essen einlädt oder so etwas. Aber unsere normalen Tauschbeziehungen laufen völlig anders. Also den Moos habe ich schon immer sehr stark gelesen als jemanden, der uns daran erinnert, es könnte auch anders sein. Und der uns das Material dazu liefert, und zwar sehr anschaulich. Das ist ja der große Vorteil, dass das so anschaulich ist, was Moos uns vorbringt. Er hat es ja auch nur gesammelt, nicht? Er hat diese ethnografischen Berichte gesammelt und zusammengestellt und versucht, daraus einige Schlüsse zu ziehen. Und die steile These aufgestellt, die hat Moos ja selber aufgestellt, da kann ich mich ja nur bedanken, dass er es selbst gemacht hat, dass auf diesem Felsen der Gabe auch noch unsere heutigen Gesellschaften ruhen. Das steht einfach ganz am Anfang so da. Und ich habe versucht, das habe ich versucht, ernst zu nehmen, nicht, und zu sagen, ja, also kann man tatsächlich das behaupten, und was heißt das, wenn man jetzt vor dem Hintergrund einer veränderten Verdinglichungskritik durch den Durchgang durch Hegel jetzt sich mal zu diese Frage zu stellen versucht, wie meint er das denn eigentlich, wenn man nicht sofort sagen will, das ist doch Quatsch, das stimmt gar nicht.
Könnte man also auch sagen, dass Marx beispielsweise mit seiner Entfremdungstheorie nur eine Seite der Dialektik von Dingen betrachtet und Sie sozusagen auf die andere Seite schauen wollen, also sozusagen auch was das Positive daran ist, also was tatsächlich auch die soziale Bedeutung der Dinge dann ausmacht. Was ist es denn nun, was die soziale Bedingung der Dinge nun ausmacht?
Ich wusste, dass diese Frage irgendwann kommen wird.
Ja, das wollen wir jetzt wissen, was die sozial-integrative Kraft ist. Also ein schönes Beispiel von Hegel, also um das nochmal ganz kurz zu erwähnen, was sehr anschaulich war ja der gemeinsame Wille der beiden, also des weiblichen und des männlichen Charakters, halt, der sich sozusagen im Willen irgendwie gemeinsam trifft und aber unterschiedlich ausgerichtet ist. Ob das heute so zu tragen ist oder ob man das männlich oder weiblich nennen muss, ist dahingestellt. Aber das war nochmal irgendwie so eine Erklärung jetzt nochmal dazu, was Sie mit dem Gemeinsamen halt also beschrieben haben, was Hegel und Marcel Mauss vereinigt, also das Allgemeine, worauf sich sozusagen die Dinge dann jeweils immer wieder beziehen in ihrer Dialektik.
Ja, wobei ich da vorsichtig widersprechen muss, was Hegel als Liebesbeziehung anführt, eher für ein schlechtes Beispiel halte, weil die auch bei Hegel so beschrieben ist, dass sie eigentlich ohne Drittes auskommt. Erst bei ihm in der Ehe und dem gemeinsamen Familiengut taucht dann etwas auf, was so eine Funktion des Dritten hat. Aber so wie er die Liebe beschreibt, funktioniert sie zwischen zwei Einzelpersonen. Die brauchen gleichsam kein Drittes. Die erkennen sich so im anderen wieder. Und man hat Hegel oft so gelesen, und so sind auch die ganz frühen Sachen von Hegel, dass er dieses Liebesmodell als eine Vorlage nimmt, um eine, gerade, ja, wenn man so will, utopische oder neue, als Folie für ein Gesellschaftsmodell. Und was ich und andere auch, das haben auch andere schon vor mir festgestellt, dass er das spätestens in diesen Jenaer Schriften aufgibt und feststellt, dass die Liebe eigentlich als Grundlage für eine moderne Gesellschaft kein richtig gutes Modell, weil wir uns eben nicht so verstehen, dass wir alle eine riesige Familie sind, sondern wir verstehen uns so, dass wir eben alle unseren eigenen freien Willen haben, aber trotzdem miteinander zusammen existieren können, ohne uns dabei gegenseitig der Tausch. Der Tausch ist das Modell, nicht? Das ist der Anspruch, den man, oder von dieser Warte versuche ich dann am Schluss und tatsächlich zugegebenermaßen auch nur sehr kursorisch, und dadurch, dass es dann so explodiert sozusagen mit Theorien, das zeigt auch die Verlegenheit, hier eine gute Konkretion zu finden, die uns zeigen kann, dass in den Dingen, die uns umgeben, nach wie vor etwas drin steckt, wie eine Vermittlung drin steckt. Und auf eine gewisse Weise ist das total banal, weil natürlich die wir nicht in einer, also in einer sozialen Welt zu leben, heißt ja nicht in einem luftleeren Raum zu leben, sondern die Welt, in der wir leben, ist nicht einfach nur möbliert mit Dingen, wie eine Kulisse, sondern diese Dinge sind gleichsam die wirklich gewordene, das wirklich gewordene Soziale, das wirklich gewordene Allgemeine, das, was sozusagen überlebt und was auch in gewisser Weise überhaupt eine Dauerhaftigkeit
hat. Wir kommen nicht zu wirklichen Beispielen.
Ihr wollt wissen sozusagen, wie man
richtig mit den Dingen umgeht.
Ich habe das
jetzt verstanden, und würdest du die Beschreibung akzeptieren, dass du selber so eine Art Modellierer bist? Also dass du versuchst, was hat Hegel für ein Modell oder in welche Richtung bewegt er das Denken? Was hat Mohs für ein Modell? Denn das macht dann den Ansatz der Arbeit, die alle in eine sozusagen gegenwärtige Diskussion, die jetzt veranstaltet wird, hineinzuziehen, sehr verständlich. Wenn das verschiedene Modelle, verschiedene Annäherungsweisen sind. Denn das ist eine gewisse Kraft dieser Arbeit, die man, gebe ich gerne zu, sich noch stärker entfalten hätte sehen wollen, dass sozusagen den Modellen des sozialen Lebens hier mit einer leichten Skepsis begegnet wird, wenn sie nicht eine Welt auch mitmeinen, wo zum Beispiel die Dinge dazugehören. Um mal zu sagen, also du hast es selber darauf hingewiesen, dass es durchaus auch eine gewisse Lust an der Provokation gibt, mit Marcel Mohs jemanden einzuführen, der offenbar nicht hineinpasst und den man aber doch dann passend macht oder provokativ genug nehmen kann, um zu anderen Gedanken zu kommen. Also wenn erstmal diese Geröllhalden da durchwandert sind und man die Hügel anfängt zu besteigen, ich stelle mir das wie das Allgäu vor mit Seen und Wiesen und so weiter, und dann wird's echt spannend und viel, viel zu kurz. Das sind die letzten 100 Seiten. Ja, da treten sie alle auf. Da kommt Walter Benjamin, da kommt Hannah Arendt. Und da kommt, und ich habe es ja kaum geglaubt, auch Martin Heidegger mit dem Zeug und ähnlichen Dingen. Also, was tut er da? Also, ich kann viele Modelle begreifen. Das habe ich jetzt so schnell nicht begriffen, weil mit Heidegger kommt ja nicht nur ein anderes Modellieren, klar, sondern auch eine andere Sprache, wo zum Beispiel das Wort Vermittlung oder Sozial oder Gesellschaft ja gar nicht vorkommen. Wie kann man das dann überhaupt? Also sag doch mal, wie du mit ihm da zurechtgekommen bist.
Mit Heidegger? Mhm. Wir hatten ja schon gerade kurz im Vorgespräch, dass es da eigentlich eine relativ positive Vorgeschichte zu gibt, die aber einfach eher im Hintergrund steht, glaube ich, also Heideggers Weltmodell zum Beispiel ist genauso eins, nicht? Also Heideggers, wer das jetzt nicht kennt, aber eins dieser schrecklichen Bindestrichworte in der Welt sein, ja, versucht ja genauso etwas einzufangen, dass er darin, und da ist er mit Adorno, auf der grundsätzlichen Ebene sind sich da ja einig. Dass
also auf der Ebene der Weltmodelle.
So. Und ja. Der Satz ging noch weiter. Dass sie sind sich einig, dass diese starre Subjekt-Objekt-Trennung selber problematisch ist und dass man die aufbrechen muss. Und sie tun das auf unterschiedliche Weise. Und ich habe Heidegger am Ende nur noch mal als ein Beispiel oder ein Exemplar vorgeführt von einem Denken, der das tut, der allerdings natürlich, und darum habe ich das auch nicht weiterverfolgt, dann in dieser Beschreibung des In-der-Welt-Sein, das Mitsein, also das soziale Moment, fällt dann eher hinten raus bei ihm. Nicht? Das spielt jedenfalls keine starke Rolle. Für ihn ist es keine starke Theorie der sozialen Vermittlung, aber es ist schon klar, dass das In-der-Welt-Sein, In-der-Welt-Sein, was er vor Augen hat, die Dinge doch selber den Verweisungszusammenhang, wie das dann bei ihm heißt, also selber eigentlich den Horizont bieten, in dem wir uns überhaupt begegnen können.
Also
und damit hätte man ja ein Modell schon mal vor Augen, ja, wenn man jetzt die Folie auflegt, die ich vorher sehr lange entwickelt habe, dass es nämlich um eine soziale Vermittlung dabei geht. Also ich hätte natürlich auch am Ende einfach ein Heidegger-Kapitel und eine Auseinandersetzung mit Heidegger und eine Kritik daran schreiben.
Das meine ich, als Leser ist man ein bisschen durcheinander, warum der dann so nebenbei und kurz daherkommt, wo man doch denken könnte, wenn man das richtig ausbaut, wäre vielleicht eine größere Provokation gegenüber dem Denken, das du vorher nicht nur reformuliert hast, sondern dessen Sprache du auch zum großen Teil
sprichst. habe den im Grunde nur gebraucht, um Marcuse einzuführen, weil Marcuse derjenige ist, der die Vermittlung zwischen Heidegger und Marx, wenn man so will, herstellt, der dann, also weil Marcuse mit diesem Weltbegriff dann versucht, den Arbeitsbegriff bei Marx nochmal oder den Begriff der Arbeit nochmal anders zu fassen.
Aber sind denn dann...
Das war eigentlich nur die, ich habe in der Tat auch überlegt, ob ich den Heidegger nicht rausnehmen soll, weil es zu viel ist und dachte aber, ich lasse ihn drin, damit man den Schritt versteht, den Marcuse macht, nämlich genau der mich auch interessiert, dass man dieses Modell des In-der-Welt-Seins, oder bei Arendt gibt es eben, die lese ich ja eben auch in dieser
Richtung. Und es gibt ja mehrere Modelle, aber ich habe mich dann am Schluss
gefragt, das ist schon ein Modell.
Sind das jetzt alle Modelle?
Nein, das ist schon auch ein Modell.
Das ist ein vollständiger Modellkatalog.
Ich weiß nicht, ob ich die so nebeneinander, es ist sozusagen ein Versuch, eine Sprache zu finden, die uns erlaubt, in einer Welt, von der wir zunächst sagen würden, dass sie total warenförmig ist. Mhm. Und wenn wir Marx glauben, ist diese Warenförmigkeit ein Ausdruck zweiter Natur und Entfremdung. Und können wir doch das, was ich mühsam an Hegel und Marcel Mauss habe versucht einzuholen, nämlich zu sagen, doch, es gibt eine fundamentale Vermittlung durch die Dinge. Können wir diese These aufrechterhalten in einer Welt, von der wir umgekehrt sagen müssen, nicht alles, was uns umgibt, wirklich alles. Alles, was in diesem Raum hier an Dingen und Objekten vorhanden wird, ist warenförmig. Können wir trotzdem diese These aufrechterhalten?
Warum sollte man Thesen aufrechterhalten? Also das ist ja ein sehr philosophisches Ziel, ja, eine These aufrechtzuerhalten.
Ja gut, das ist eine philosophische Arbeit.
Nein, Entschuldigung, da frage ich jetzt nochmal nach. Ist es eine philosophische Arbeit? Sie endet nicht mit der Philosophie, sie endet mit der Öffnung zu den Kulturwissenschaften. Es ist quasi ein Abschied an die Philosophie. Ja? Sie endet mit dem Material Studies und solchen Dingen. Ja, das finde ich ja gut. Also am Ende kriegt man mit, dass es doch erheblich mehr Leute gibt, die über das Ding und die Sache und so ähnliche Dinge geredet haben und damit ein Problem haben als bloß die Philosophen. Ich habe das so verstanden, deswegen die grünen Hügel, ja, das ist dann die Zukunft. Dahin soll es gehen. Dahin bewegt sich Herr Quadflieg und lässt Fürder hin, Hegel, Adorno, Marx und wie sie alle heißen. Ist das richtig?
Nein, das heißt ja nicht, dass man die aufgibt. Also so finde ich ja, hoffentlich ist das nicht... Das ist eigentlich nicht meine Absicht und also Theorien, die ich für nicht weiter interessant halte, dann die würde ich mir jetzt auch nicht die Mühe machen, mich da über Seiten durchzuarbeiten. Falls das so, das täte mir sehr leid, wenn das so herüberkommt. Aber also ich führe diese Theorien alle auf und genau deshalb, weil ich in ihnen etwas weiterhin finde, was wichtig ist und was bedenkenswert ist. Auch die Habermas und Honneth, die nicht so ganz so gut wegkommen, aber die schätze ich auch sehr. Und ohne die wäre ich auch gar nicht an diesem Punkt. Also so ist es nicht zu verstehen, dass es so eine Art Wittgensteinsche Leiter ist, die man hochgeht und am Ende schmeißt man sie weg. Sondern ich glaube, man kommt in der Tat auch nur dorthin, dass man diesen Blick vielleicht am Ende auf die von dir beschriebenen grünen Wiesen haben kann, der, vorsichtig gesagt, nicht einfach naiv ist und sozusagen erstmal einfach nur alles umdreht und sagt, ja, wir müssen jetzt die Objekte wieder wichtig nehmen. So glaube ich, funktionieren im Moment große Teile dessen, was als New Materialism auftritt, sagt, wir müssen die Objekte wieder ernst nehmen. Und dann fragt man, ja, aber was heißt denn das? Nicht, wenn das nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis ist oder einfach eine Behauptung. Und ich würde sagen, ich habe das mal versucht durchzudenken, was das heißt, die Objekte ernst zu nehmen. Und es ist mir klar, dass es am Ende unbefriedigend ist, weil ich keine Handlungsanleitung gebe, was man sozusagen jetzt mit den Dingen machen muss. Ich versuche eben zu zeigen, mit Benjamin eigentlich nur zeichnet sich etwas ab und ich bin sehr froh, dass ich in meinem Arbeitsbereich eine junge Kollegin hat, die das jetzt auch gerne nochmal weitertragen will, dass man sich Gedanken machen muss über eine neue Theorie oder einen neuen Begriff des Gebrauchs. Was heißt das, etwas in Gebrauch nehmen? Und das bleibt am Ende tatsächlich nur ein Versprechen oder nur ein Weg, der sich öffnet. Das ist in der Tat so.
Herr Schneider nickt kräftig, weil er sehr froh ist über ein offenes Ende. Ja, wir sind noch nicht am Ende, sondern Sie haben die Möglichkeit, auch noch Fragen und Kommentare loszuwerden. Aber vorher würde ich gerne noch eine Frage stellen. Wissen Sie sich das so langsam dann überlegen? Wie sehe denn für Sie überhaupt eine Welt aus mit einem ausgewogenen Verdinglichungskonzept? Gibt's sowas? Also Benjamin war jetzt schon, also die Aura wieder spüren der Dinge, sich an das Buffet erinnern, was die Geschichte erzählt des 19. Jahrhunderts.
Wie gesagt, es ist tatsächlich erstmal, die Arbeit ist eher so gedacht, dass sie auf der Suche ist nach Kriterien oder wie man das Soziale, was heißt das eigentlich, das Soziale zu denken, was bedeutet das? Und was sind eigentlich, was haben wir eigentlich an Möglichkeiten, die uns umgebende Welt zu kritisieren, von denen wir, auf denen wir uns in irgendeiner Weise so berufen können, dass wir nicht sofort die Frage stellen müssen, ob sie nicht Teil dessen sind, was Adorno den totalen Verblendungszusammenhang genannt hat, ob sie nicht sozusagen selbst Teil dieser falschen Welt sind. Insofern ist es kein Zufall, dass die Frankfurter Schule am Anfang steht, weil auf dieser Ebene sozusagen bewegen sich die Überlegungen. Und ob es sowas gibt wie eine Utopie der Dinge oder so etwas, das weiß ich gar nicht. Ich bin eigentlich eher ein unutopischer Denker. Mir würde es eher darum gehen, eher in so einer Art Foucault'schen Geste anzuregen, die Dinge buchstäblich anders anzuschauen. Und Benjamin, es steht deshalb da am Schluss, weil ich glaube, dass man auch in dieser eher literarischen Form eher etwas ahnt, was es heißen kann, einen anderen, die Dinge anders in Gebrauch zu nehmen, nicht anders auf die Dinge zu schauen. Und der macht, also Benjamin macht, er hat ja keine Theorie und hat ja auch keine im starken Sinne eine Gesellschaftstheorie, indem er sagen würde, so oder so soll die Gesellschaft sein oder idealerweise müssen wir uns so wie die Kinder mit den Dingen umgehen. Aber da steckt schon etwas drin, nicht? Die bei mir in den Seminaren sitzen, wissen, dass ich dann immer in Begeisterungsstürme ausbreche bei der Berliner Kindheit, weil wenn Sie die nicht gelesen haben, das sage ich immer, bitte lesen Sie diesen Text, weil das wirklich, dieser ganze Text ist voll von Dingen, die in einer ganz eigentümlichen Weise beschrieben werden, behandelt will ich noch nicht mal sagen, aber beschrieben werden, die kriegen so einen ganz anderen Status plötzlich. Und ich glaube nicht, dass das eine Handlungsanweisung ist, aber es könnte einem in eine Position versetzen, die Dinge anders zu sehen. Und das, deshalb steht, glaube ich, der Benjamin am Schluss da, weil es so ein bisschen wie eine Allegorie auf das gesamte Buch ist. Nicht, dass man dadurch vielleicht die Sachen nochmal anders anschaut, sich anders zum Beispiel darüber versucht zu verständigen, was heißt es eigentlich, was heißt eigentlich soziales Miteinander? Nicht, können wir das auf Interaktionsbeziehungen symbolischer Art reduzieren? Und so gesehen ist das natürlich erstmal auch eine Selbstverständigung auf der Ebene kritischer Gesellschaftstheorie, ohne damit schon, Sie merken, ich versuche mich darum zu drücken, die Utopie der Dinge zu zeichnen.
Wir haben hier das Mikrofon, man muss nur den Arm heben, da kommt man ran. In der Zwischenzeit stelle ich nochmal die Frage, jetzt gerade an das, was du am Schluss gesagt hast. Wenn du jetzt sozusagen schon eine Weile aus Frankfurt weg bist und aus diesen innertheoretischen Zusammenhängen, jetzt eine ganz ernste Frage, jetzt arbeitest du neben Kultur, Soziologen, Historikern, Managern und so weiter. Hat das jetzt auch das Denken über solche Dinge, über Gesellschaft und Ähnliches jetzt beeinflusst? Also du hast ja andere sozusagen Konnotationen in den Diskursen, die man so mitkriegt. Das ist eine echte Frage.
Ja, schon mal, weil du eben das auch so gelesen hast, so habe ich ehrlich gesagt gar nicht, Bücher sind ja schlauer als man selbst. Nicht? Also, ich habe das Buch ja geschrieben, bevor ich nach Leipzig gekommen bin. Und als ich jetzt tatsächlich nochmal in den Schluss reingeguckt habe, dachte ich, das ist ja eigenartig. Du hast schon 2014 im Grunde deine eigene Stelle vorweggenommen und habe tatsächlich diese Öffnung in die Kulturwissenschaften dort vorgezeichnet, ohne das aber intentional Also wirklich jetzt so, als wäre das jetzt ein festes Programm. Das hat sich in der Tat so ergeben. Zum einen muss ich sagen, dass ich klarerweise hier mit wahnsinnig netten Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeite und dadurch auch, was ich gerne tue und immer gerne gemacht habe, aus diesem engeren philosophischen Korsett, auch der Korsett des Kanons, endlich, also man kann viel einfacher da raustreten, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen Seminare zu Themen machen, die man an Philosophieinstituten vielleicht so nicht machen könnte. Das sicherlich nicht. Das, also institutionell hat sich das nochmal auf eine ganz andere Weise geöffnet und verbreitert und da bin ich auch sehr froh. Aber es ist umgekehrt, glaube ich, nicht so, ich habe das nie so wahrgenommen, dass ich jetzt vorher nur in der Philosophie gewesen bin. Ich habe ja auch in Potsdam mit Anselm Haferkamp, mit Literaturwissenschaftlern zusammengearbeitet, sodass es da eigentlich immer schon diese eher interdisziplinäre kulturwissenschaftlichen Hintergrund kam. Der kam jetzt nicht eher gegen Frankfurt, sondern der war im Grunde schon da. Auch mein Doktorvater kam aus der Germanistik. Also so gesehen war das für mich eher selbstverständlich, dass man mit anderen Formen der Auseinandersetzung mit Gesellschaft, mit Kultur sich dafür also mehr als nur interessiert, sondern die tatsächlich mit aufnimmt in das eigene Arbeiten.
Also für mich war das schon wichtig zu sehen. Ich meine, die ersten drei Teile, die ich jetzt oft genug kritisch benannt habe, sind ja sozusagen meisterliche Kapitel, an die man nicht, sage ich jetzt mal, oder nur sehr schwer auf einem sehr hohen Niveau anschließen kann. Das letzte Kapitel zeigt ganz viele, du hast eben gesagt, nur Perspektiven, ja, aber das finde ich ja sehr gut. Also das zeigt viele mögliche Anschlüsse, wo man jetzt nochmal neu über Dinge und Verdinglichung und ob das jetzt auch was Positives sein kann, nachdenken kann und wie sehr kritisch man dann auch gegenüber Material Studies und so weiter sein kann. Es ist ein Weg, in so eine Reflexion reinzukommen und sie auch neu zu konfigurieren. Das letzte Kapitel sagt eben auch, wir müssen jetzt nicht weiter mit Adorno und Horkheimer denken. Es geht auch anders. Deswegen ist mir dieser Heidegger da so wichtig, als plötzlich die Tür aufreißender Mensch, ja, der da so steht, auch da noch neben Hannah Arendt und so. Also ganz ulkige Konstellationen ergeben sich da, die Konstellation des 20. Jahrhunderts sind. Und dort ist das letzte Buch endet mit einer Einladung. Das fand ich, so habe ich das aufgefasst. Ja.
Aber du weißt, Denken in Konstellationen war auch immer schon eine Idee von Adorno. Insofern rette ich den da nochmal.
Vielen Dank, Dirk. Eine Frage stellt sich mir jetzt. Gibt es irgendwie einen Unterschied zwischen den normalen Dingen und den Kunstwerken als herausgehobene Arten von Dingen?
Ja, gute Frage tatsächlich. Ich hätte die Tendenz zu sagen, erstmal auf der Ebene, auf der ich mich damit beschäftigt habe, nein. Und höchstens in dem Sinne, dass es schon auffällig ist, dass sowohl für Adorno als auch für Hannah Arendt das Kunstwerk zumindest oder die Auseinandersetzung mit Kunstwerken, auch bei Benjamin, wenn man den Kunstwerkaufsatz mitnimmt, ein Zugang ist oder erstmal irgendwas eröffnet, weil klar ist, dass es sich da um eigenartige Dinge handelt. Und das habe ich ja versucht, so ganz kurz am Schluss nochmal anzuticken, aber du kennst dich bei Arendt auch sehr viel besser aus als ich, aber ich fand es dann, bei Arendt findet sich auch so ein liegen gebliebener Faden, dass sie über in diesem Kapitel zum Herstellen in der Vita Activa kommen, kriegen die Kunstwerke eine besondere Funktion. Und dann sagt sie auf wenigen Seiten plötzlich, dieses ästhetische Moment am Kunstwerk, das gehört irgendwie eigentlich an jedes hergestellte Ding. Wir können im Grunde jedes hergestellte Ding so angucken, dass es eine Art ästhetische Dimension hat, sodass plötzlich diese besondere Stellung, die Kunstwerke, was sie an den Kunstwerken aufzuzeigen versucht, dass sie so etwas Besonderes, was Bleibendes haben, etwas, worin sich Ideen auf eine bestimmte Weise und eine anschauliche Weise und irritierende Weise verdinglichen, dass das in allen Dingen ist. Und So ähnlich, glaube ich, kann man auch die Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk bei Benjamin lesen, nämlich die Profanierung, nicht die Auflösung der Aura, ist aber kein Verlust, so dass man sagen könnte, okay, wir haben jetzt diese Dinge eigentlich verloren oder es gibt sie kaum noch, die diesen starken sozial vermittelnden Wert haben, sondern auch für Benjamin sind es die Alltagsgegenstände am Ende, an denen er soziale Verhältnisse versucht, nochmal sich selber klarzumachen und zu erinnern, so dass ich die Tendenz hätte, jetzt mit diesen Autoren zu sagen, ja, in dem Sinne, dass es ein besonderer Zugang ist zu den Dingen, aber nicht so, dass man so eine klare Trennung versuchen könnte zwischen, es gibt so auratische, aufgeladene Kunstwerke und profane Dinge, wahren Dinge, die einfach nur verbraucht werden, sondern die Pointe wäre, glaube ich, schon genau diesen Schritt mitzugehen und zu sagen, wir müssen, das hört sich jetzt schrecklich an, wir sollten oder könnten versuchen, die uns umgebenden Dinge genauso anzugucken, nicht mit auf dieses ästhetische Moment hin anzugucken. Vielleicht ist das dann doch noch eine verspätete Antwort auf Ihre Frage.
Also meine Frage geht jetzt auch ein bisschen in die Richtung, die du jetzt gerade schon eingeschlagen hast. Also was eigentlich die Dinge als Dinge ausmachen in deinem Buch. Weil wenn ich Tausch höre, Gabentausch, dann ist es ja eher eine Form der Abstrahierung von den Dingen, weil sie sozusagen miteinander in Bezug gebracht werden oder überboten werden. Das ist ja, also wie bei Simmel, das Geld, der große Gleichmacher, wo dann die Dinge gar keine Rolle mehr spielen. Ne? Das ist ja im Tausch irgendwie auch angelegt. Also wo spielen die Dinge in ihrer Ästhetik, Haptik, in ihrem Geruch sozusagen als Dinge eine Rolle in dem, was du da geschrieben hast?
Nein, das stimmt. Also über den Geruch habe ich, glaube ich, gar nichts geschrieben. Aber das, was mich interessiert, und das, ich komme jetzt darauf, weil du auch auf den, bei Moos ist ja das Interessante, dass er etwas beschreibt, nämlich dass, wie sich in dem Gabentausch eigentlich die Rolle von Personen und Sachen umkehren. Dass die Persönlichkeit ist eigentlich sind die Dinge, weil die Dinge Status verleihen. Namen vergeben, eigentlich wichtiger sind als die Subjekte, die die Rolle einnehmen, die dieses Ding erhalten. Und das bringt mich auf eine Dimension nochmal, die vielleicht auch zu kurz gekommen ist, dass wenn man über die soziale Bedeutung der Dinge nachdenkt, dass es tatsächlich, dass man vor allem auch darüber nachdenkt, nicht so sehr, was eignet den Dingen oder wie sehen die aus oder was können sie, sondern eher darüber nachdenkt, wie diese Trennung zwischen Personen und Dingen hergestellt wird und wo sie sich auflösen. Was etwas dann über das Soziale oder unseren Begriff des Sozialen sagt. Und es stimmt, dass das ein Punkt ist, bei dem ich auch weiter unsicher bin, weil ich umgekehrt Theorien wie etwa Latour insofern immer für problematisch halte, weil sie diese Trennung zwischen Personen und Sachen vielleicht zu schnell aufgeben oder zu schnell für obsolet erklären, sodass man irgendwas sagen muss natürlich darüber, was die Dinge ausmacht gegenüber oder was sie anders macht, so etwas Widerständigem macht. Und den eigentümlichen Vorschlag, den ich versucht habe zu machen mit Hegel und Marcel Moos, ist aber auch weiterhin abstrakt, nämlich zu sagen, dass die Dinge eigentlich die Träger des Allgemeinen, sprich des Sozialen, in einem starken Sinne sind. Das sagt aber tatsächlich relativ wenig über deren konkrete Beschaffenheit aus, weil das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das sieht man auch im Gabentausch. Die Gabenkulturen haben ganz unterschiedliche Dinge, die dort getauscht werden. Zum Teil sind es sogar immaterielle Dinge, sozusagen Rituale, die getauscht werden. Also das stimmt, dass auf der Ebene eine gewisse, sagen wir mal, Vagheit besteht, was genau den Dingcharakter ausmacht. Ist das Materialität? Ist das eine bestimmte Haptik? Oder ist es nicht doch auch eher eine Position, die sie einnehmen in einem Verhältnis zu? Nicht, das finde ich einen guten Gedanken, der den man, wenn man tatsächlich eine positive Theorie der Dinge oder des Umgangs mit Dingen schreiben würde, dann müsste man dazu in irgendeiner Weise Stellung nehmen. Dann müsste man sagen, was meinst du eigentlich genau, wenn du von Dingen redest? Nicht? Meinst du dieses hier irgendwas, was fest ist, oder kann das auch anders sein? Ja.
Okay. Also ich muss ein bisschen aus der Ecke heraus fragen, Sie sehen mich gar nicht. Ich frage mal von einem theoriegeschichtlichen, aus einer theoriegeschichtlichen Perspektive. Also ich teile Ihre Sicht auf die kritische Theorie und den Verlust des Dinglichen von der Entfremdungskritik hin zur Verdinglichungskritik. Also Habermas beispielsweise vermeidet ja in seinem späteren Werk den Begriff der Entfremdung. Aber wenn wir jetzt nur mal die Schulen um, sagen wir mal, die Hermeneutik um, also die Heidegger-Schüler anschauen und auch die Frankfurter im weitesten Sinne, dann hat diese, also sagen, dann gab es meines Erachtens Mitte des 20. Jahrhunderts eine starke Entfremdungskritik. Also auch eine Entfremdung durch Technik war damals ein Stichwort. Ja. Und das eint eigentlich für meine Begriffe Leute wie Marcuse bis Hans Jonas, aber auch Arendt und selbst beim frühen Habermas findet man das noch. Ja. Also so ein Bezug aufs Dingliche und dass durch das Dingliche eine Entfremdung sozusagen, oder auch den Verlust des Dinglichen besser gesagt, eine Entfremdung auch eintritt, und das ist kulturkritisch gemeint. Also beide Begriffe, Entfremdung als auch Verdinglichung, haben im Grunde eine kritische Funktion. Und mich interessiert die Frage, wenn Sie jetzt das Dingliche auch im Hinblick auf die Gesellschaftstheorien, sagen wir von Habermas und Honneth, rehabilitieren, springt dann am Ende dabei auch etwas raus für, sagen wir mal, eine kulturkritische Betrachtung der Gegenwart? Also wenn ich benutze das jetzt mal als Synonym, Entfremdung, Verdinglichung, Phänomene des Alltags, Digitalisierung, Smartphone, da treten ja meines Erachtens Entfremdungsprozesse sehr prominent hervor. Kann man aus Ihrem Buch oder aus Ihrem Ansatz, den ich jetzt nicht kenne, auch für eine Kulturkritik einen Ansatzpunkt gewinnen? Das würde mich interessieren.
Sind Sie Herr Joos?
Ja.
Das freut mich ungemein. Ja, weil Sie dieses tolle Buch zum frühen Habermas geschrieben haben. Insofern kennen Sie sich bei einigen Sachen noch sehr viel besser aus als ich in den Damen. Das stimmt. Also ich glaube, ich kann einfach nur sagen, ja, das ist eigentlich die Idee. Nicht, dass man diesen alten Begriff der Entfremdung und Verdinglichung in der Weise nicht aufrechterhalten kann, so wie er vor allem bei Habermas oder auch in der Umformulierung, Axel Honneth hat das ja auch nochmal versucht, den Begriff der Verdinglichung nochmal neu aufzuziehen und verliert dabei aber vollständig die Dinge aus den Augen. Das ist irgendwie ganz eigentümlich, weil Verdinglichung dann wirklich nur noch zu einem intersubjektiven Fehldeutung wird sozusagen. Wie kann man den aufrechterhalten? Also kann man eine kritische Perspektive aufrechterhalten und aber zugleich doch mitgehen, dass Entäußerung, dass Verdinglichung, so wie Hegel, wie auch Marx übrigens, nicht? Marx redet dann meistens von Vergegenständlichung und macht offenbar, ohne dass das jemals irgendwo explizit genannt wird, eine Unterscheidung zwischen Vergegenständlichung und Versachlichung, ohne dass da der Unterschied jetzt in der Sache sozusagen klar würde, wo der eigentlich drin liegt. Kann man dann oder muss man da nicht eine Unterscheidung machen dann, die auf der einen Seite sagt, es gibt einen Prozess der Verdinglichung, der ist einfach notwendig. Das ist mit jedem Sozialen, ist der gegeben, eine Veräußerung. Ohne diese Veräußerung gibt es überhaupt gar keine soziale Vermittlung. Und dann auf einer anderen Ebene, wir müssen, oder umgekehrt, das heißt dann für den Begriff der Entfremdung können wir nicht einfach sagen, irgendwas, was, wenn Dinge zwischen in soziale Verhältnisse treten oder so, ist das schon eine Form der Entfremdung. Sondern wir brauchen dann, eigentlich heißt das so etwas wie, wir brauchen einen stark differenzierten Begriff der Entfremdung und Verdinglichung, wenn wir den weiterhin als Kategorie kritischer Gesellschaftstheorie benutzen wollen. Das ist in der Tat genau mein Punkt, und insofern kann ich Ihnen nur zustimmen, das wäre die Idee, dass dort aufzuzeigen, dass man damit nicht den kritischen Gehalt auch keineswegs aufgibt, sondern umgekehrt, man gewinnt ja auch wieder einen Maßstab, nicht sozusagen für das, was es heißt, sozial miteinander vermittelt zu sein, der einen vielleicht einen anderen Blick eben auch auf gesellschaftliche Verhältnisse gibt. Das aber wiederum übersteigt in der Tat jetzt meine Kapazitäten, um das ad hoc jetzt an bestimmten Beispielen, oder ich sträube mich dagegen, dass jetzt sozusagen der Smartphone-Gebrauch ist eine Form der kritischen, oder ist zu kritisierend als Verdinglichung oder so. Das wäre mir jetzt, glaube ich, zu, da wäre mir unwohl, das jetzt so weit runterzubrechen. Aber es heißt auf jeden Fall, dass wir uns bei dem, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Kulturen oder unseren eigenen kulturellen Horizont anschauen und wie wir den kritisch anschauen, dass wir diese dingliche Ebene nicht schon selber als eine Form der Entfremdung, also ein bestimmter Umgang mit Dingen nicht sofort als eine Form der Entfremdung, weil er nicht sozial ist, nicht? Dass man diesen Fehler versucht zu vermeiden, wenn ich es mal so negativ ausdrücken kann.
Ja, herzlichen Dank. Wir sind auch ganz gespannt auf Ihr nächstes Projekt zum Thema Gebrauchsweisen. Also da können wir ja dann vielleicht hier gleich weiter anschließen und anknüpfen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich will noch die nächsten Termine nennen. Unsere Dezember-Sitzung findet am 4. Dezember statt mit Ulrich van der Heide. Er wird zu dem spannenden Thema uns unterrichten, Mosambik in der DDR. Wie Sie ja wissen, waren ganz viele mosambikanische Arbeiter in der DDR. Und dann noch den Januartermin, den habe ich mir leider nicht notiert, wann der ist. Weißt du das? Also im Januar kommt dann Michel Espagne zu uns und er wird mit uns über Kulturtransfer reden. Ja, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Schönen Dank, dass wir jetzt dieses Buch mit den Geröllfeldern und den vielleicht auch deswegen noch grüner erscheinenden Wiesen lesen durften, um das Bild hier nochmal aufzunehmen. Ja, schönen Dank, dass Sie da waren. Sie können auch weiterhin Fragen an ihn richten, wenn wir jetzt schließen. Thank you.